Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ich hier sein darf, Ich heiße Tobias, Tobi, hat Michael schon gesagt, Bendig. Ich bin verheiratet. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Wenn das klappt in der nächsten Präsentation, bin ich zu schnell gewesen. Genau, ich bin verheiratet mit Andrea, meine Frau. Genau, das ist ja nochmal die Startfolie. Das ist meine Familie. Mit Andrea bin ich jetzt 14 Jahre verheiratet. Wir haben 5 Kinder. Von links nach rechts ist das Jaron. Der ist jetzt 8 Jahre alt. Talita wird nächsten Freitag 13. Sam ist 10 Jahre alt. Mikaya unten noch im Kindergarten 5 Jahre. Und Ela ist 10 Jahre alt. Das war gerade im Frühjahr bei einem Mittelalterlager von unseren beiden ältesten Kindern. Die waren mit ihren Klassen zusammen auf einem Lager. Das war das Abschlussfest. Wir sind alle ganz ritterlich und mittelalterlich gekleidet an dem Tag gewesen. Wir wohnen seit 8,5 Jahren in Muttenz. Wir sind ursprünglich aus Deutschland, gerade über die Grenze rüber, im Dreiländereck groß geworden und habe mein Theologiestudium auf Krishona gemacht und bin im Praktikumsjahr auf Krishona dann nach Muttenz gekommen, in die Krishona dort und bin jetzt dort seit 10 Jahren angestellt, erst als Praktikant, dann als Jugendpastor und jetzt als Zweitpastor mit viel Erwachsenenarbeit. 60% in der Gemeinde und 40% in dem Team Young Generation von unserem Verband Viva Kirche Schweiz. Das sind 5 Personen, die sich alle um die junge Generation bemühen und Verbandsarbeit tun. Das ist der Josias, der leitet unser Team, er ist auch in der Leitung Schweiz. Für den Bereich Kommunikation verantwortlich, dann die Nadine für den Bereich Teenie, Lisa für Jugend und Festivals, dann meine Wenigkeit für Kirche und Familie und die Karin, Josias Frau, für den Bereich Kinder. Wir haben für uns den Auftrag und die Vision, dass wir für die Ortskirchen, auch für euch in Interlaken, Horizonte öffnen. Als Ortskirche hat man nicht immer gleich viel Ressourcen, Zeit, sich in einzelne Themen zu vertiefen. Und wir sind dafür freigestellt, mit allen Ortskirchen in Kontakt zu sein, zu fragen, was braucht ihr, wie geht es euch in der Jugend, in der Kinder-, der Teenie-Arbeit, wo können wir euch unterstützen mit Materialien, mit Coachings, mit Weiterbildungen oder als Kirche auch mit solchen Anlässen, wie ich jetzt heute Nachmittag bei euch an dem Seniorennachmittag. Heute, das hat schon Michael angedeutet, wollen wir uns mit der Frage beschäftigen, wie erreichen wir es, dass die junge Generation von heute in 50 Jahren noch einen lebendigen, tragfähigen Glauben hat? Und was hat das jetzt mit euch zu tun? Was hat das mit mir zu tun, mit uns zu tun, vielleicht auch schon im fortgeschrittenen Alter? Braucht es uns für das Ziel noch? Der Frage wollen wir heute nachspüren. Ich möchte das tun mit der Herzens- oder Denkweise von Orange Leben. Für die das schon gehört haben, ist vielleicht eine Wiederholung, Vertiefung. Und die den Namen noch nie gehört haben, die werden es gleich von mir erfahren, was Orange Leben bedeutet und wo das herkommt. Und dann werden wir uns mit dieser Karte beschäftigen, mit der Glaubensmap, uns sie anschauen, vertiefen und immer wieder fragen, was hat das mit mir zu tun? Was hat das mit uns zu tun? In den letzten 4 Jahrzehnten hat man festgestellt, also viele westliche Kirchen, dass in der Jugend, Teenie-Jugendarbeit ein Phänomen stattfindet, dass Jugendliche so ab 15 bis Mitte 20 mehr und mehr die Kirche verlassen oder sogar den Glauben. Man spricht so zwischen 60% und 80% der Jungen, die nicht mehr in die Kirche kommen. Und gerade eine Studie aus dem August von diesem Jahr aus den USA, es gibt ein Barna-Institut, die regelmäßig solche Studien durchführen und die haben festgestellt, dass 64% der 18- bis 29-Jährigen ihren Glauben aufgeben. Das finde ich eine sehr große Zahl dafür, dass sie eigentlich so viel mitbekommen haben, so viel Zeit verbracht haben in Kirche, so viel Gottesdienste, Kindergottesdienste, Bibel vorgestellt, vorgelebt bekommen haben. Und einer der ersten, der sich vor 4 Jahrzehnten die Frage gestellt hat, da müssen wir doch was tun dagegen, war der Reggie Joyner. ihr müsst den Namen nicht merken, aber er ist der Begründer von dieser Denkweise Orange Leben. Und er hat sich und viele andere Leiter in seiner Kirche, kommt aus einer großen Kirche in Atlanta, USA, und noch darüber hinaus viele Leiter gefragt, zwei Fragen. Genau, die junge Generation braucht uns noch. Wer hat den stärksten geistlichen Einfluss auf die Kinder, während sie aufwachsen? Wer hat den stärksten geistlichen Einfluss auf die Kinder, während sie aufwachsen? Und wer ist verantwortlich für die geistliche Erziehung und Entwicklung der Kinder? Wer trägt da die Verantwortung? Und ich möchte jetzt gerade mal die Runde öffnen für euch, dass ihr das gerade mal so nach vorne ruft. Was denkt ihr? Wer hat den stärksten Einfluss auf die Kinder in ihrer geistlichen Entwicklung und wer trägt dort Verantwortung? So aus eurer Erfahrung, wie ihr das selber vielleicht auch erlebt habt, dürft gerade mal so nach vorne rufen. Die Eltern? Ja? Die Schule? Großeltern? Sonst noch? Die Kirche, die Gemeinde? Die Medien? Wenn ihr an eure eigene Kindheit denkt, wer hat euch da besonders geprägt? Die Sonntagsschule. Das Vorleben, ja, von Vorbildern. Ich lasse es gerade so unkommentiert und wir wollen mal in der Bibel schauen, was wir da für Antworten finden zu dieser Frage. Und zwar schauen wir nach im 5. Buch Mose, Kapitel 6, da treffen wir auf das berühmte Schma Israel, wo Mose vor dem ganzen Volk steht und nochmal zusammenfasst, um was geht es eigentlich wirklich? Was ist so die Essenz, das Wichtigste an unserem Glauben an Gott? Und dort sagt er, höre Israel, also Schma Israel heißt, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deiner Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen und sollst sie deinen Kindern einprägen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Ich finde es spannend, wie Mose zwei Perspektiven hat in diesem Text. Zunächst spricht er das Volk an. Er sagt, höre Israel. Er kann auch sagen, höre ganze Gemeinde, die hier versammelt vor mir steht. Ihr seid es alle gefragt. Hört zusammen, Gott ist euer Gott, ist unser Gott. Du, Israel, sollst den Herrn lieb haben. Und dann wechselt er die Perspektive im zweiten Teil und sagt, diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du dir zu Herzen nehmen und sollst sie deinen Kindern einprägen. Wenn ihr da unterwegs seid, zu Hause seid, unterwegs seid, er spricht dort die Eltern an. Er spricht zuerst die Gemeinde, das ganze Volk an und dann spricht er die Eltern an. Also Eltern und Kirche, beide tragen Verantwortung, dass die nächste Generation Gott kennenlernt. Und darauf besteht eigentlich jetzt auch diese Idee von Orange Leben und ich habe das mal mit Bällen und Farben hier mitgebracht. Man kann sagen, es braucht die gelbe Farbe. Damit ein Kind in 50 Jahren noch einen lebendigen Glauben hat, braucht das Evangelium. Es braucht Wort Gottes. Es braucht das Licht der Kirche. Es braucht den Leuchtturm, der auf dem Berg steht und strahlt. Das müssen sie erfahren. Und es braucht Rot. Es braucht die Liebe, die Nähe, die Wärme der Familie, der Eltern. Es braucht beide Einflüsse. Beide nur einzeln sind zwar auch wichtig, aber es braucht sie in einer Kombination. Und diese beiden Farben, Gelb, Licht des Evangeliums, Rot, Liebe der Familie, gibt zusammen Orange. Und daher kommt jetzt diese Herzenshaltung, die das ja Reggie Joyner so formuliert hat, wir wollen in Zukunft orange leben, wir wollen orange denken. Wir wollen Kirche und Familie zusammendenken, weil es beide Einflüsse braucht, damit die Kinder, Teenies und die Jugendlichen einen tragfähigen, lebendigen Glauben entwickeln. Hier nochmal als Folie. Orange Leben ist die Wirkung, wenn sich das Licht der Gemeinde und die Liebe der Familie mit derselben Strategie und demselben Ziel verbündet. Neben dieser ersten Feststellung, dass ganz viele Jugendliche den Glauben oder die Kirche verlassen, hat man noch eine zweite Feststellung damals gemacht. Nämlich innerhalb der Kirche sind wir sehr gut darin geworden, einzelne Programme zu verbessern. Wir haben immer wieder versucht, die Jungscharbeit noch gehaltvoller zu machen, den Kids-Treff Sonntagsschule am Morgen noch inspirierender die Geschichten rüberzubringen oder auch Festivals immer toller und schöner und genialer für die Jugendlichen zu gestalten. Aber man hat oft nur ins Säulenprogramm gedacht. Jeder Jungscher-Hauptleiter hat an sich gedacht, an sein Team, an seine Kinder, die am Samstagnachmittag kommen. Aber man hat selten bis nie über den Tellerrand geschaut, wo kommen die Kinder denn her? Aus der Sonntagsschule, aus der Hüte? Wo gehen sie hin? Ins Teenie-Programm, in die Jugend? Was brauchen sie jetzt in der Jungscher-Zeit, damit sie in der Jugendzeit ihren nächsten Glaubensschritt machen können? Und so war die zweite, was braucht das Kind, um einen nächsten Schritt zu machen? Also die Leitfrage von Reggie Joyner und seinem Team. Und man hat festgestellt, wir müssen Gesamtjugendarbeit neu denken. Wir müssen das zusammen angehen. Das ist eine Aufgabe der gesamten Kirche. Nicht nur eines einzelnen Teams oder einer einzelnen Altersphase. Und diese Gedanken, die sind dann über USA in die Schweiz gekommen zum Hans Forrer. Der Hans Forrer, vielleicht kennt der ein oder andere ihn, war jetzt lange Zeit an meiner Stelle bei unserem Verband angestellt, zu 100%, direkt nach dem Studium, lange Zeit. Und er hat so gegen Mitte, Ende seiner Arbeit festgestellt, ähnliche Gedanken gehabt und gemerkt, da kann er andocken, bei dieser Herzenshaltung, bei diesem Orange-Denken, Orange-Leben, das trägt ganz viel von dem, was er auch so wahrgenommen hat. Und das Team vor meiner Zeit hat dann diese Gedanken und Ideen in einer großen Tabelle zusammengefasst. Das ist nur ein Ausschnitt, das ist 3 oder 4 Seiten lang. Und da sind ganz viele Informationen drin. Entwicklungspsychologie spielt eine Rolle, Bibelstellen, Verständnis über Gott, Themen, die da wichtig sind. Aber wie ist es so, wenn man so eine große Tabelle hat? Das liest niemand gerne und das verschwindet gerne in der Schublade. Darum hat sich das Team damals überlegt, wie können wir das noch schöner, noch besser, noch intuitiver verarbeiten. Und daraus ist dann diese Karte geworden, die Glaubensmap, die Glaubenskarte. Die hat jetzt ganz viel dieser Informationen verarbeitet in ein schönes Bild. Man kann sagen, ein Wimmelbild, wo es ganz viel zu entdecken gibt. Und das wollen wir jetzt tun. Jetzt dürfen wir gerne diese Karten mal über die Tische durchgehen lassen. Und wir werden jetzt mal eine Zeit nehmen, wo wir am Tisch, am Platz in die Karte reinschauen und uns einfach mal überlegen, was siehst du? Du musst jetzt noch gar nichts interpretieren, was könnte jetzt das bedeuten, was bedeutet der Berg, der See, sondern einfach mal wahrnehmen, in die Karte mal eintauchen und so überlegen, was fällt mir auf? Und dann werden wir eine kleine Austauschrunde machen. Aber jetzt dürft ihr erst einmal so da vorne auf dem Bildschirm oder vor allem auf den Karten, die ihr durchbekommt, am Platz mal überlegen, was sehe ich, was nehme ich wahr. Wir könnten jetzt auf dieser Karte stundenlang sinnieren und überlegen und da fällt manchmal immer mehr auf. Und was bedeutet der Schlüssel? Da gibt es ja noch einen Abfalleimer, hat er eine Bedeutung? Wir wollen jetzt mal, ihr habt den ersten Eindruck jetzt bekommen und mal einen Überblick verschafft, mal reingeschaut in die Karte. Und dir ist sicher aufgefallen, eine Karte ist ja kein Plan. Ein Plan, der hat Schritt 1, 2, 3, ein konkretes Ziel, was man erreichen will. Eine Karte ist mehr eine Orientierungshilfe. Wenn man sich eine Wanderkarte vorstellt und dann von Interlaken aus eine Wanderkarte hat, da kann man alle möglichen Berge besteigen und Wege nehmen. Nicht jeder auf der Karte hat das gleiche Ziel. Der eine möchte dorthin, der andere auf den Berg. Man kann auch unterschiedliche Wege nehmen, um ans gleiche Ziel zu kommen. Eine Karte hat verschiedene Optionen. Und so ist es doch auch im Glauben. Manchmal haben wir den Eindruck oder reden auch so, dass Gott einen ganz konkreten, klaren Plan für unser Leben hat. Aber die Wahrheit ist doch auch, dass das Leben oft chaotisch ist und es nicht immer alles so eindeutig ist. Wann sollte zum Beispiel ein Kind sich taufen lassen? Früher oder im reformierten Umfeld ist klar, nach der Geburt, Kindestaufe. Freikirchen, wir als Viva-Kirche leben die Erwachsenentaufe. Wann ist es jetzt dran, sich taufen zu lassen? Nach dem biblischen Unterricht oder wenn ein Kind lesen kann oder im Teenie-Alter, wenn es erwachsen wird. Es gibt ganz viele Dinge, die im Glauben nicht so eindeutig sind. Und ich habe den Eindruck, diese Karte spiegelt das wider, dass das Leben manchmal eben chaotisch ist. Dass Mitarbeit nicht einfach klar ist, ab welchem Alter. Und dass das Leben auch kein Leiterli-Spiel ist, wo man unten anfängt und Schritt für Schritt hochkommt und am Schluss oben ankommt. Das Leben nimmt Umwege. Kinder, Teenies treffen ihre eigenen Entscheidungen. Oder auch Mitarbeiter, Erwachsene. Und es ist nicht immer vorhersehbar, wie sie sich entscheiden und warum sie etwas tun. Und die Glaubensmap zeigt ein Stück weit diese Realität. Diese Optionen, die die Kinder, die Teenies und Jugendlichen haben. Welchen Weg sie wählen auf ihrer geistlichen Entwicklung in Beziehung zu Jesus. Sie spiegelt das Mehrschichtige an unserem Leben wider. Das Zusammenspiel von verschiedenen Einflüssen und Personen, die da auf diese verschiedenen Kinder und Jugendlichen einwirken. Und ich finde, sie ist lebensnah und hilft, Orientierung zu finden. Wie funktioniert diese Karte? Vom Aufbau her ist es nicht so schwer zu sehen, dass sie einen Anfang hat, hier unten, und dass da so in diesen Kästchen Jahreszahlen stehen, Altersangaben, und von daher fängt der Weg hier unten an und verteilt sich dann so über das ganze Bild, über die Teenie-Phase, bis da oben jugendliches Alter, junge Erwachsenen. So kann man diese Karte betrachten. Es gibt auf dieser Karte ein paar wenige ganz klare, eindeutige Aussagen. Zum Beispiel finden wir in der Mitte diesen See. Und er hat ein Kreuz in der Mitte. Und dieses Kreuz ist eine ganz klare Aussage, um was es geht. Es geht im Leben um die Beziehung zu Jesus Christus, unserem Erlöser. Er ist für uns gestorben, er ist auferstanden und nimmt uns und auch die junge Generation mit in den Bau von seinem Reich. Und darauf richtet sich alles aus. Darum steht das im Zentrum auch von diesem Bild. Dass die junge Generation zu Jesus kommt, eine Beziehung mit ihm beginnt, die auch in 50 Jahren noch verhebt. Ein weiteres offensichtliches Element ist dieser Berg hier auf der rechten Seite. Der ist bewusst drinne. Das ist der Berg der Teenie-Phase, der Berg der Herausforderungen, die in dieser Altersphase kommen. Wenn die Pubertät eintrifft, körperliche Veränderungen da sind, die Teenies ganz viele Entscheidungen treffen müssen, das elterliche Wertesystem hinterfragt wird, ein eigenes Wertesystem entwickelt wird, die Identität in Frage gestellt wird. Sie müssen Entscheidungen treffen, wenn man sich mal anschaut, hier die vielen Optionen, die Teenies haben, hier entlang zu gehen. Da werden ganz viele Weichen fürs Leben gestellt. Darum steht dieser Berg so massiv auf diesem Bild und drückt aus, in dieser Teenie-Phase ist es nicht immer einfach. Und dann gibt es noch die Lebensmission, ganz am Ende. Da oben sehen wir ein Ehepaar oder ein Pärchen, das mit Baby hier ein Haus baut. Auch eine ganz klare Aussage, wo bewusst wird, irgendwann suchen junge Menschen ihren Lebensmittelpunkt. Und sobald man Kinder bekommt und sein Lebenshaus baut, seine Gemeinde fix aussucht, wird alles ein bisschen klarer, wie die Zukunft so weitergeht. Und junge Menschen in dem Alter suchen ihre Lebensaufgabe ganz bewusst. Neben diesen eher klaren Aussagen sind auf dieser Karte ganz viele Dinge, die offen sind, die bewusst offen sind. Und die sollen einladen für unterschiedliche Interpretationen. Zum Beispiel, wer sind denn, das habe ich jetzt auf der Karte hier, wer sind denn die vielen Menschen hier rund um die Kinder? Das ist ja links unten auf der Karte, hier sind ganz viele Erwachsene drauf. Wer sind denn die? Da könnte man jetzt anfangen zu interpretieren und zu fragen, ja, sind das jetzt die Eltern? Oder sind das Mitarbeiter in der Kirche, in der Gemeinde, Jugendarbeit, Kinderarbeit, Jugendschau? Oder sind das Menschen aus dem näheren Umfeld, Lehrer, wo hat vorher jemand gesagt, als Vorbilder im Glauben, Trainer oder Freunde der Familien? Das ist ja alles möglich. Vielleicht ist das ein oder andere auch selber ein Jugendlicher, der hier mit Kindern arbeitet oder viel gern mit Kindern zu tun hat, dass vielleicht Geschwisterkinder sind. Wir könnten auch noch ein bisschen ranzoomen. Jetzt mal nur ganz unten, da links auf der Karte im unteren Feld, diese Szene nehmen, wo da eine Person mit Kindern auf einer Decke sitzt. Und jetzt dürftet ihr gern mal eure Interpretation in den Raum werfen. Was denkt ihr? Was seht ihr da? Was ist das für eine Szene? Wer könnte die Frau sein und wer die Kinder? Was denkt ihr? Was könnte das sein? Gern nach vorne rufen. Die Großeltern, eine Großmami mit ihren Enkeln. Was könnte es noch sein? Scotty, der Gott, die Kinder. Kindergarten, genau, mit Kindern aus dem Kindergarten. Weitere Ideen? Kids-Treff-Szene könnte das sein, ja. Vielleicht auch das Mami mit ihren Kindern auf einem Ausflug. Ihr merkt, das lässt sich gar nicht so genau abgrenzen, was das jetzt ist, was wir da sehen. Je nachdem, mit welcher Brille oder mit welcher Intention ihr auf diese Karte schaut und auf diese Personen, sieht jeder ein bisschen was anderes. Und ich finde das spannend, weil das lädt ein für Gespräche. Was braucht es denn jetzt, damit diese Kinder hier Jesus kennenlernen? Und ihr habt vielleicht entdeckt, daneben dran, da liegt was. Da liegt ein Schlüssel. Das ist auch so bewusst drinne. Ein paar Mal auf der Karte kommt dieser Schlüssel vor, als eine Idee für Schlüsselmomente, wo die Kinder vielleicht haben. Und was braucht es jetzt, damit ein Kind so ein Schlüsselerlebnis macht? Es braucht die Eltern, vielleicht das Gotti, die Lehrperson, Kids-Treffleiter, Jungscha-Leiter. Es braucht ganz viele Personen, Großmami, Großpapi, damit ein Kind Schlüsselmomente mit Jesus erleben darf. Wir wollen noch eine weitere Szene angucken. Wir sehen auf der Karte auch wieder ganz unten, für nicht alle sichtbar auf der großen Karte, diese zwei Angler. Darum habe ich es euch wieder auf dem Beamer hier, das Bild mitgebracht. Hier sehen wir zwei Menschen, die eine Angel in der Hand haben, einer etwas jünger und kleiner, der andere etwas älter. Wer sind die zwei? Vater und Sohn, ja. Wer könnte es noch sein? Also wenn wir gerade bei dem Vater-Sohn bleiben, Was machen die da? Also sie angeln, ja? Der Papa, der vielleicht seinem Sohn das Angeln beibringt, der teilt seine Leidenschaft mit ihm. Ich liebe es, Fußball zu spielen. Und ich spiele mit meinen Jungs immer wieder Fußball, auf dem Sportplatz, auf dem Spielplatz, zu Hause, im Garten. Diese Leidenschaft, dass mein Sohn Sam, der Ältere, jetzt im Verein schon 2 Jahre spielt, das hat mit mir zu tun, weil ich das schon seit ganz kleiner war, immer mit ihm gespielt habe. Habe meine Leidenschaft an ihn übergeben. Und dadurch haben wir immer wieder auch so liebevolle Zuwendung ausgetauscht zueinander. Und den Entdeckergeist gefördert, und jetzt hier beim Angeln zum Beispiel. Genau, was könnte es noch sein? Was sehen wir hier noch? Was seht ihr für Beziehungen? Wer ist der Große und der Kleinere? Großer Bruder, genau, jawohl, größerer und kleinerer Bruder. Der große Bruder, der dem Kleineren auch was beibringt. Vielleicht haben sie auch das gemeinsame Hobby. Meine zwei älteren Jungs spielen beide gerne Fußball. Dann gehen sie manchmal auch zu zweit auf den Fußballplatz. Der Ältere zeigt dem Jüngeren ein bisschen ein paar Tricks. Genau. Was seht ihr hier noch auf dem Bild? Der Großvater, genau, der seinen Enkel mitnimmt. Zeit mit dem Enkel verbringt. Könnte auch der Jungschi-Leiter sein. Die sind vielleicht gerade auf einem Jungschi-Lager und sie haben gerade eine Aufgabe, eine Challenge, das Abendessen für die ganze Gruppe zu angeln. Und dabei guckt vielleicht der Jüngere zum Älteren hoch und wow, ist ein Vorbild für ihn. Sie haben Spaß zusammen, sie lachen, sie haben eine Aufgabe, eine Herausforderung zusammen, vielleicht dann am Schluss gemeistert. Es wäre auch möglich, dass der Götti ist, mit dem Götti-Bub und Zeit verbringt oder der Angeltrainer oder im größeren Sinn generell Trainer, hatten wir auch schon mal genau. Je nachdem, welche Person ihr dort seht, gibt es ein anderes Deutungsfeld. Und das gefällt mir sehr gut. Und wenn wir jetzt nochmal drauf achten, überlegen, was geht es in dem Jungen ab? Was passiert in diesem Kind? Wie fühlt er sich? Was denkt ihr? Wenn jetzt all die Personen, die jetzt genannt wurden, neben ihm sitzen könnten, was empfindet der Junge?
Dass er wichtig ist.
Er ist wichtig.
Ja.
Wertgeschätzt.
Nicht,
er ist nicht alleine. Gemeinschaft. Ja. Also der Ältere für den Jüngeren. Oder andersrum. Ja, genau. Ja. Viel Zeit zum einfach mal zuhören, gell? Ja. Es stärkt sein Selbstbewusstsein. Wenn Kinder mit Erwachsenen Zeit verbringen, stärkt das ihr Bewusstsein. Ich habe im Dorf in Muttenz einen Jungen, Matthias heißt er, und ich kenne ihn eigentlich nur über zufällige Begegnungen. Also ich habe nicht eine besondere Beziehung sonst zu ihm. Es hat angefangen, dass wir zur gleichen Zeit Schwimmkurs hatten, also mein Sohn, den ich begleitet habe, und er, der Matthias, waren zur gleichen Zeit in der Umkleidekabine. Und er saß immer wieder dann zur gleichen Wochentag, gleiche Zeit bei uns in der Reihe, und irgendwie hat sich dann ein Gespräch ergeben. Und über diese paar Gespräche hat er mich dann auch erkannt auf der Straße und blieb dann dort mal stehen, und dann haben wir ausgetauscht. Ich habe ihn später mit seinem Papa mal gesehen. Und ich weiß jetzt, dass er Handball gerne spielt, dass er auch gerne mit seinem Trotti auf der Pumptrackbahn gerne fährt, wo meine Kinder sind ab und zu. Und so hat sich eine Beziehung ergeben, und er ist wie stolz und bleibt immer gerne stehen neben mir und fragt und hört mir zu und andersherum. Und es ist was entstanden, einfach eine Wertschätzung, weil ich mir Zeit genommen habe, neben ihm zu sitzen und umzuziehen und auf ihn zu achten. Da werden vielleicht auch Gaben entdeckt, wenn Kleinere mit Älteren zusammen sind. Oder eben das Thema Vorbild ist auch schon gefallen. So können auch Vorbilder entstehen, wenn man Zeit verbringt mit Kindern. Jetzt würde ich gerne nochmal für euch so eine Zeit geben zum Überlegen. Dann könnt ihr am Tisch so austauschen. Wer hat denn euch geprägt? Wer hat dir von Jesus erzählt? Wer war denn bei dir diese Person, wo da neben dem Angeljungen saß? Wer hat dich ganz persönlich geprägt? Überlegt mal kurz und dann tauscht ihr mal an den Tischen noch kurz aus darüber, wer bei euch dieser große Junge war oder der Mann nebendran oder die Frau. Ihr dürft sonst gerne nachher beim Kaffee und beim Kuchen noch ein bisschen weiter darüber austauschen, wer bei euch ganz prägend war und euch zu Jesus geführt hat. Bei mir waren das zum einen meine Eltern. Ich durfte glücklicherweise in einem christlichen Elternhaus aufwachsen. Meine Eltern sind erst kurz vorher zum Glauben gekommen, ganz lebendigen Glauben. Ich sage nicht noch gehabt, aber einfach gehabt. Und so durfte ich groß werden. Da waren meine Eltern prägend. Auf dem Bild wäre das jetzt vielleicht so, in dieser Altersphase habe ich ganz viel Bibelschatz bekommen und meine Eltern haben mir viel erzählt. Und später hat es dann auch so eben diese Herausforderung gehabt auf diesem Berg und ein bisschen wild und chaotisch. Und in dieser Phase war so in dem Alter dann ein Jugendpastor, oder der war noch im Studium auf Krishona, der hat bei uns in Efringenkirchen, wo ich herkomme, ein Praktikum gemacht und Jugendlager gemacht. Und der hat mich einfach ernst genommen und gesehen. Der hat irgendwas in mir entdeckt in einer Phase, wo es mir gar nicht gut ging, emotional. Ich würde es heute sagen, ich war wahrscheinlich depressiv und hatte nicht eine gute Zeit. Und er hat wie ein Funken, er hatte was gesehen in mir und hat mich geglaubt und hat mir das zugesprochen an dem Punkt, wo ich das gar nicht von mir selber geglaubt habe. Und dadurch durfte ich nochmal wirklich neue Kraft schöpfen und an Jesus dranbleiben und bin jetzt heute da, wo ich stehe, auch durch Bernhard Kohlmann, der mich damals als Jugendleiter gesehen hat. Und natürlich noch viele andere. Noch ein, zwei paar Blitzlichter von euch. Wer war bei euch prägend? Was ihr jetzt da so ausgetauscht hattet, ein, zwei Personen, die noch kurz was sagen wollen. Freund, gleichaltriger Freund, ein wenig älter, ja, danke. Sonntagsschullehrerin. Was haben die gemacht Besonderes? Was hat die Sonntagsschullehrerin gemacht, dass es für dich so zu einer Bekehrung, zur Hinführung zu Jesus kam?
Sie hat es ausgestrahlt.
Ja. Sie hat es ausgestrahlt, ja? Wie sie es gesagt hat, hat es wie Jesus geleuchtet. Und der Freund, was hat er getan oder gemacht?
Zeit genommen.
Ja, ganz wichtig. Zweifel, Fragen, die man hat übers Leben, sich Zeit genommen. Spannend. In all dem, denke ich, ist der Satz nicht nur einfach so die Überschrift von dem heutigen Nachmittag. Die junge Generation braucht uns noch. Ich denke, das hat alles auch etwas mit euch zu tun. Und da möchte ich jetzt in den nächsten Teil so reinkommen und fragen, wo seht ihr euch da für die junge Generation? Wo habt ihr vielleicht Beziehungen? Und möchte einleitend noch so ein paar Gedanken reinspielen. Es gibt dieses Zitat, ob das jetzt afrikanischen Ursprungs ist, man weiß es nicht genau, aber es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen. Ich würde jetzt für uns heute sagen, es braucht eine ganze Kirche, es braucht eine ganze Gemeinde, um ein Kind zu erziehen oder um es Jesus näher zu bringen. Und dazu gehört auch ihr. Dazu braucht es auch euch. Ihr kommt aus einer Zeit, die dem biblischen Bild von Kirche noch viel näher kommt als wir heute. Früher wurde Kirche, Gemeinde, Gemeinschaft in einem ganz anderen Rahmen gelebt, nämlich im Oikos, im Haus. Damals, das ist so ein mögliches Bild, wie es damals in der Zeit des Neuen Testamentes aussah, ein Haus, wo etwa 15 bis 30, 40 Personen zusammen gelebt haben. Und das war so eine eine Arbeits-, Lebens- und Schicksalgemeinschaft. Die haben ganz viel Zeit miteinander verbracht. Da haben viele Generationen Cousins und Onkels und Mägde und haben alle zusammen gewohnt unter einem Dach. Und dort hat Gottesdienst stattgefunden. Dort wurde Bibel gelesen zusammen. Hat der Hausvater gelesen und vielleicht ein bisschen ausgelegt, hat man Briefe von Paulus gelesen. Dort hat man gesungen, dort hat man zusammen gerungen, dort wurde Gottesdienst gefeiert. Viele Jahrhunderte war das normal, dass man so zusammen gelebt hat, gearbeitet hat, gewohnt hat. Und es gab dann vor 100 Jahren etwa durch soziale Veränderung, gesellschaftliche Veränderung einen Wandel, dass man von der Hausfamilie, wie ihr das vielleicht noch kennengelernt habt, hin zu einer Kleinfamilie, wo nur Mama, Papa und 1, 2, 3, 5 Kinder sind schon die absolute Ausnahme, wir sind Exoten in Muttens, zu einer Kleinfamilie hin sich entwickelt hat. Aber viele sind noch so groß geworden, dass die Großeltern, die Personen, die jetzt in eurem Alter sind, mit den Jungen zusammen aufgewachsen sind oder miteinander gelebt haben, viel mehr Berührungspunkte hatten, viel mehr ins Leben reingesehen und gesprochen haben. Ich bin überzeugt, dass wir das wieder entdecken sollten, schon dabei sind und es noch viel mehr wieder in den Fokus nehmen sollten. Dass Orange und Rot mehr zusammenwachsen sollte. Dass diese Entwicklung, die so vor vielleicht 40 Jahren angefangen hat, dass die Kirchen immer spezialisierter wurde, die Sonntagsschule immer besser wurde und immer mehr Verantwortung auch an die Kirche abgegeben wurde, dass man das wieder zurückholen sollte zu den Familien und ich sage es mal zur größeren Familie. Ich möchte euch da eine Geschichte erzählen von Ursula. Ursula ist eine sehr gute Freundin von uns geworden. Sie ist jetzt gerade 80 geworden. Und wir haben sie vor etwa 5 Jahren kennengelernt. Ursula kam ursprünglich aus Muttens, war dann fast ihr ganzes Leben lang in Neuseeland, hat dort mit ihrem Mann, ist ausgewandert, dort Familie gehabt. Und als er starb und die Kinder auch alle ausgezogen waren, nicht mehr in der Nähe wohnten, hat sie das Bedürfnis gehabt, wieder zurückzukommen zu ihrer Herkunftsfamilie, zu den Geschwistern nach Muttens. Und hat Anschluss gesucht an ihrer damaligen Ortskirche, der Krishona Muttens. Man muss aber dazu sagen, dass sie ihr ganzes Leben lang auf der Suche war, auch manches nicht so Schönes in ihrer Kindheit erlebt hat mit Kirche und Familie und der Gemeinde und in der Esoterik unterwegs war, im Bahá'í-Glauben, überall gesucht hat. Und mit dem Modus, mit dieser Einstellung war sie auch in Muttens und hat die Krishona eigentlich nur der Beziehungshalber aufgesucht und sich da in der Kinderhüti ein bisschen engagiert. Und so hat meine Frau Andrea sie kennengelernt, über die Kinderhüti. Und die haben sich irgendwie gut verstanden, es hat gleich so Klick gemacht. Sie hat uns dann einmal besucht zu Hause. Und nach Wochen und Wochen des Besuchens und des so immer besser Kennenlernens habe ich mich gefragt, was glaubt die Ursula eigentlich? Wo steht die eigentlich im Leben? Das war für mich so ein bisschen diffus. Und sie hat nie klar sich für Jesus bekannt oder hat das mal so rausgehört. Und ich dachte immer, Andrea, ich glaube, ich muss sie mal fragen. Sie sagt, nein, überstürzt das nicht, das kommt schon gut, sag nichts. Und dann nach einem Dreivierteljahr etwa, einem Jahr, sie hat uns durch Corona geholfen, die Kinder durften immer wieder zu ihr gehen, sie hat angefangen bei uns die Wäsche zu machen, den Tisch abzuräumen, den Haushalt, einfach ein bisschen mitgewohnt, immer mehr Kontakt gehabt. Und irgendwann sagt sie, Tobi, bei euch zu Hause, da sehe ich was, da erlebe ich einen Frieden, den ich mein ganzes Leben lang gesucht habe. Ich war mein ganzes Leben lang auf der Suche und bei euch sehe ich das. In unserem wilden Haushalt mit 7 Personen, 5 kleinen Kindern, da hat sie etwas gemerkt von diesem Licht und von dieser Wärme, von dieser Nähe, von Familie, dass sie überzeugt hat, nachher ihr Leben Jesus zu übergeben. Sie hat nachher noch einen Alpha-Life-Kurs besucht, wir haben zusammen angefangen, Bibel zu lesen und eines Tages ruft sie mich an aufs Handy, ich war unterwegs am Auto und ich nehme ab, Ursula, ich habe mich für Jesus entschieden. Ich bin sofort zu ihr gefahren und ich habe sie in den Arm genommen. Wir haben zusammen geweint und sie ist bei Jesus. Also noch nicht im Himmel, aber sie hat Jesus angenommen und sie lebt ein ganz anderes Leben jetzt. Und sie hat es erlebt durch Familie, durch uns miterleben, dabei sein. Und sie war auch entscheidend wichtig für unsere Kinder. Sie hat uns geholfen, zugehört, wenn es die Kinder nicht einfach hatten. Unsere Älteste ging durch eine Phase durch, wo Mobbing ein Thema war in ihrer Schule. Sie durfte es Ursula zu Hause erzählen. Sie hat zugehört. Sie hat mit unseren Kindern einfach gespielt, nachmittagelang Spiele gespielt. Und so wurde sie immer Teil von unserer größeren Familie. Und das wünsche ich mir, dass ihr auch irgendwo einen größeren Familienrahmen entdecken dürft, vielleicht schon habt und bewusst eure Rolle da wahrnehmt und bewusst seid, ihr seid Vorbilder. Es braucht euch noch. Es braucht euch. Noch eine zweite Geschichte, vielleicht kennt ihr Alfred Stähli. Ja, ein paar kennen Alfred Stähli. Ein bekanntes Gesicht in Krishona. Er war Inspektor und verschiedene Rollen gehabt im Krishona-Werk. Er lebte in Muttenz zuletzt, in der Nähe von Muttenz. Seine Enkel sind bei mir in der Kirche. Und ich kenne ihn ein bisschen, oder kannte ihn, er ist gestorben vor kurzer Zeit, vor einem Jahr. Und er hat bis zuletzt ja Jesus so fest geliebt und überall erzählt, eine Ausstrahlung gehabt. Vorher hieß es mal von der Ausstrahlung. Er hat das gelebt, diese Liebe von Jesus. Und er wohnte in Biersfelden und hat dort im Haus, gibt es verschiedene Parteien, ein Mehrfamilienhaus, unter anderem wohnten dort Maggie und André. Sie waren nicht Jesus-Nachfolger. Ganz wildes Leben gehabt, beide. Und irgendwie hat Alfred ein Herz für die gehabt, wie er für viele Menschen ein Herz hatte. Und über Alfred ist das junge Paar zum Glauben an Jesus gekommen. Sie hat 3 Kinder von 3 verschiedenen Männern und der jetzige Mann ist nicht ihr Mann. Und trotzdem hat Alfred so eine Liebe gehabt für sie und ihnen Jesus vorgelebt, dass sie sich für Jesus entschieden haben. Und das war erst 2 Jahre her. Dann ging es zur Hochzeit und er hat mich dann angerufen, ob ich das machen kann, weil er dann gestürzt war, das nicht mehr konnte physisch. Da bin ich in Kontakt gekommen mit denen und durfte die Hochzeit machen. Aber es war so schön zu sehen, es brauchte den Alfred, dass diese 2 Menschen, André, Maggie und die 3 Kinder, zu Jesus kommen dürfen. Mega schön. Nach diesen Geschichten, ein bisschen emotional für mich auch, wollen wir noch ein paar Fakten hören für euch. Vielleicht seid ihr eher die auf Geschichten abfahren und finden, das so möchte ich es auch leben. Und andere finden, ich brauche ein paar harte Fakten. Wie ist es denn wirklich? Sind Großeltern wirklich wichtig? Seid ihr in der Gesellschaft noch wichtig? Ich habe dazu jetzt keine Folien. Das ist eine Studie, die ich vor einem halben, dreiviertel Jahr mitbekommen habe. Die ist zwar aus den USA, aber sie spricht ganz viel auch von dem, das bei uns passiert. Und einige der Fakten, sie haben eine große Umfrage gemacht unter vielen Menschen und haben festgestellt, Großeltern sind immer, immer mehr in der Betreuung von ihren Enkeln oder von Kindern aktiv. Großeltern leben länger als noch vor 40 Jahren. Großeltern kommen immer mehr mit Technologie klar. können über Smartphones, Handys, Computer mit ihren Enkeln oder den Kindern Kontakt haben. Großeltern kümmern sich darum, was bei den Enkeln für ein Vermächtnis hinterlassen wird. Sie können super, ihr seid in einer super Lage, Vergangenheit und Gegenwart zusammenzubringen, Geschichten zu erzählen. Ihr habt eine super tolle Rolle, spezielle Rolle, wo die Eltern nicht drin sind. Wenn es um, ihr seid viel mehr immun gegen Konflikte, die die Kinder vielleicht haben mit ihren Eltern oder in sich tragen. Eine ganz tolle Position, die Großeltern oder Senioren haben, um auf die Kinder und die junge Generation einzuwirken. Und in diesem Vortrag gab es dann einige Tipps, die ich gerne mit euch teilen will. Und vielleicht ist das eine oder andere auch gerade für euch. Zum Beispiel hat man herausgefunden, Kinder brauchen einen modellierten, einen vorgelebten Glauben. Also ihr Glaube wird stärker, wenn sie die Großeltern sehen, wie sie Jesus nachfolgen. Ihr Glaube oder ihr habt einen starken Einfluss oder die Möglichkeit eines starken Einflusses auf die Kinder von heute, auf eure Enkelgeneration. Nehmen wir das Beispiel Bibellesen. Man hat herausgefunden, dass es den Glauben der Kinder um ein Vielfaches verstärkt, wenn sie wissen, dass die Großeltern Bibel lesen. Wie finden Sie das heraus? Zum Beispiel, dass ihr nicht einfach in einem stillen Kämmerlein in der Stille Bibel lest, sondern es tut, wenn die Kinder dabei sind. Oder zumindest mal eine Bibel offen irgendwo hinlegen und die Eltern sehen, da ist die Bibel offen. Und so ins Gespräch kommen kann über die Bibel und was sie euch sagt, warum ihr sie lest, warum sie für euch wichtig ist. Man hat herausgefunden, dass der Glaube um etwa 20-25% verstärkt wird, wenn ihr die Bibel lest, wenn ihr eure Kinder oder Enkelkinder auf dem Schoß habt und sie das mit euch zusammen quasi tun. Oder wenn ihr bedeutsame Bibelverse, wenn ihr ein Handy und ein Smartphone tüchtig seid, einfach mal einen Lieblingsbibelvers, der euch gerade bewegt, verschickt an eure Enkel und sagt, hey, das ist mir heute wichtig geworden, ich schicke dir das als Ermutigung. Oder wenn wir zu dem Beispiel gehen vom Dienen, anderen Menschen dienen, dann nimmt natürlich in dem Alter irgendwann auch Kraft ab, aber trotzdem gibt es sicher Dinge, die euch wichtig sind, die ihr für Jesus tun wollt. Wenn die Kinder das mitbekommen, stärkt sich ihr Glaube. Meine Eltern sind in einer Gemeindegründung noch aktiv, sie sind, kommen so langsam auch ins Seniorenalter, aber sind dann noch voller Herzblut dabei und putzen ab und zu die Kirchenräumlichkeiten. Und sie haben kürzlich auch unsere Tochter mitgenommen dahin und sie hat gesehen, wie meine Mama den Saal der Kirche putzt. Das stärkt den Glauben von meiner Ela, weil sie sieht, sich investieren in Jesus macht Freude. Sie sieht, wie die Eltern, die Großeltern sich investieren fürs Reich Gottes. Wo könntet ihr das, was ihr tut, vielleicht Ausländerarbeit oder anderen Menschen dienen, wo könntet ihr die Enkel mitnehmen oder ihnen mal Bilder davon schicken oder davon erzählen? Oder ist es sehr hilfreich, dass ihr auch über euren Glauben sprecht, über eure Zweifel. Nicht einfach fragen, so mein liebes Enkelin, Enkel, wie geht's dir? Wie erlebst du Jesus? Was hast du in der Sonntagsschule gehört? Sondern einfach mal von dir zu erzählen. Ich habe heute, gestern, letzte Woche oder vor 20 Jahren ist mir das ganz wichtig geworden. Habe ich das mit Jesus erlebt? Über Zweifel sprechen, dass sie auch merken, es ist nicht alles rosarot, wenn man Jesus nachfolgt. Da gibt es auch Herausforderungen, da gibt es diesen Berg, da gibt es Probleme, da ist es manchmal anstrengend. Wenn sie das an eurem Leben von euch hören, stärkt das ihren Glauben, dass sie nicht mit 18, 19 aus der Kirche und dem Glauben gehen. Unser Jaron, der Zweitjüngste, ist ein sehr, sehr wildes Kind. Und er macht so viel Seich, sagt man ja, oder ist laut und unangenehm manchmal. Und oft ist es auch ein Schrei nach Aufmerksamkeit, nach Liebe. Wenn mein Papa, also sein Opa, mit ihm zusammen boxt und seine Emotionen nimmt und nicht einfach nur schimpft und ihm zu spüren gibt, du bist okay, wie du bist, auch wenn du nicht so liebenswert bist, auch wenn du auffällst und wenn du ein bisschen aus der Reihe tanzt, liebe ich dich trotzdem. Stärkt das sein Glauben, wenn er spürt und merkt, da ist jemand da, der liebt mich auch, wenn ich nicht so bin, wie alle in der Straße in der Reihe laufen. Und jetzt so ein bisschen die Frage an euch, kleine Folie zu. Genau. Für wen bist du so ein geistlicher Begleiter? Wer ist dir wichtig? Wo sind Menschen in deinem Umfeld, in der Nachbarschaft, in der Kirche, in deiner Familie oder irgendwo, wo du Berührungen hast mit der jungen Generation, für die du ein geistliches Vorbild sein kannst, ein Ermutiger? Für wen aus der nächsten Generation bist du wichtig? Kannst du dir ein, zwei Minuten mal für dich überlegen, vielleicht kommt dir gerade ein Name, ein Bild, vielleicht lebst du schon solche Beziehungen. Wenn du jetzt da eher Mühe hast, könntest du jetzt auch auf der Karte überlegen, wo auf dieser Karte siehst du Szenen, Personen, wo du gern dabei wärst. Was würde dir Spaß machen? Wo möchtest du ein Teil davon sein? Wo könnte man dich vielleicht noch brauchen? Vielleicht bist du hier, das hatte ich vergessen zu sagen, genau. Es gibt auf der Karte auch Senioren, die sind bewusst da drauf. Ich zeige es gerade hier drauf. Das ist ein Mann, etwas ergraut, der mitten in den Herausforderungen der Teenie-Phase drinnen steht und da eine wichtige Aufgabe erfüllt. Oder da unten ist noch eine Person mit etwas grauen Haaren, eine Großmutter oder eine Seniorin, die hier sitzt und einfach auch mitten im Leben dieser Mensch der jungen Generation ist. Wo möchtest du ein Teil davon sein? Wo siehst du dich auf dieser Karte? Auf dem Bänkle, ja. Und hast du da jemand vor Augen jetzt, den du siehst? Ja. Bei dir in der Nachbarschaft oder in der Gemeinde bei dir oder in der Nachbarschaft oder wo siehst du? Ja. Ja. Jawohl. Das hat mit Kraft zu tun, gell, wo man hat, mit der Lebensphase, in der man steht. Das ist nicht für alle gleich und für manches einfach, dass man durch und bewusst die Junge sieht, sie vielleicht am Sonntag mal anspricht im Gottesdienst und sagt, hey, ich sehe dich, wie geht's dir, wie heißt du eigentlich? Zeit hat, zuzuhören, genau. Wo seht ihr euch sonst noch auf dieser Karte? Oder wo habt ihr vielleicht schon solche Beziehungen? Für wen seid ihr geistliches Vorbild? Das ist sehr wichtig, ja. Und für was wird man dann beten? Was für Themen? Woher weiß man das?
Da merkt man im Gespräch, wo die konkreten Anliegen sind.
Genau, da muss man mal fragen, gell? Was hast du gerade für Herausforderung? Ein Beispiel dazu. Wir hatten als Kirche, sind immer noch dabei, einmal im Monat einen Brunch-Gottesdienst zu feiern. Das heißt, wir treffen uns dezentral zu Hause und jemand lädt dann andere ein. Wir hatten einmal die Ilona da, sie ist auch im Seniorenalter und noch ein bisschen jüngeres Ehepaar, auch so 40, 50 Jahre alt. Und wir haben damals berichtet, gerade von dieser schwierigen Situation mit unserer ältesten Tochter Talita. Und diese Ilona hat dann für mehrere Wochen nachgefragt, auch direkt bei Talita sie angesprochen, wie geht's dir damit? Hat sich was verändert? Ich bete dafür. Und als wir so einen Durchbruch hatten, hat sie das mitgefeiert und sich mitgefreut und fragt bis heute noch nach. Und da ist eine Beziehung gewachsen, eine Nähe, auch direkt von Ilona zu Talita. Das ist mega schön. Ja. Noch andere Gedanken, die euch gerade so durch den Kopf gehen? Personen, die ihr vor Augen habt? Wo würdet ihr gerne dabei sein? Wo hält ihr Spaß, etwas mitzukriegen von dem, was die Jungen da machen, tun, erleben? Welche Rolle seht ihr da noch für euch?
Da oben auf dem Berg.
Auf dem Berg?
Ja. Wenn ich da stehe.
Ja.
Da ist jemand angeseilt.
Genau.
Dem ich gerne helfe.
Ja.
Auch im Gespräch.
Mhm.
Seelsorgerlich.
Mhm.
Mehr begleitend.
Ja. Schön. Ja, vielen Dank. wir müssen das jetzt nicht ewig rausziehen, da könnte man jetzt ganz lang drüber sprechen. Vielleicht ist es für die einen oder anderen auch sehr persönlich. Ich hätte jetzt noch so für euch noch ein, zwei Minuten, einen kurzen Moment der Stille, wo ihr euch fragen dürft, so meine letzte Frage. Und das könnt ihr dann zusammen vielleicht noch austauschen am Tisch, bevor es in so eine kleine Fragerunde kommt oder noch kurz ein Feedback von euch. Ist auch sehr persönlich, aber vielleicht das nochmal festzumachen, das mache ich oft in Predigten und uns in der Kirche stellen oft diese Frage, diese zwei Fragen. Jesus, was hast du mir gesagt? Gott, was willst du mir sagen? Was hast du mir gesagt heute Nachmittag, die letzte Stunde? Und was gibt es etwas, was ich tun darf, was ich tun soll?